Die Schulden sind explodiert, als die Zinsen sozusagen auf Null oder in der Schweiz sogar unter Null gefallen sind. Dann hat die Staatsverschuldung massiv zugenommen, interessanterweise nicht in der Schweiz, aber in fast allen industrialisierten Ländern hat die Staatsverschuldung ab diesem Zeitpunkt massiv zugenommen.
Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino.
Willkommen, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Ausgabe des BKB Finanzcast. Heute mit Professor Ivan Lengwiller von der Uni Basel. Willkommen bei uns bei der BKB.
Danke.
Wir möchten uns heute über Stabilität oder eigentlich Instabilität unterhalten von verschiedenen ökonomischen Bereichen. Wir leben ja in einer Welt, wo wir sehr viel Instabilität haben. Die Preisstabilität ging verloren. Man hat die Sicherheitsstabilität mit den Kriegen in der Ukraine und der Krise im Gazastreifen. Dann war die Energieversorgungsstabilität in Frage gestellt und auch die geostrategischen Fragen zwischen China und dem Westen sorgen eigentlich für potenzielle Instabilität. Sehen Sie diese Zeit auch als etwas Besonderes oder lese ich vielleicht einfach zu viel Zeitung?
Nein, ich glaube, also ich empfinde es schon als etwas als ein Bruch. Ich kann mich erinnern, früher, also als die Blöcke noch existierten, vor dem Fall der Berliner Mauer, das war auch eine Form von Stabilität, nicht unbedingt die angenehmste Form von Stabilität, aber es war stabil, oder? Es gab diese Blöcke, die miteinander in einem latenten Konflikt waren. Dann, als die Berliner Mauer gefallen ist, war eine Befreiung, es war eine Aufbruchsstimmung sondergleichen. Es hat leider nicht sehr lange hingehalten bis zu den Angriffen in den USA 2001. Und seither ist die Welt irgendwie etwas durcheinander geraten. Was jetzt passiert, also nachher kam wieder eine etwas ruhigere Zeit. Was jetzt passiert, scheint mir, ist schon nicht sehr beruhigend. Man hat das Gefühl, dass die Vormachtstellung der USA etwas bröckelt global. Und das sind so vielleicht Anzeichen, die wir sehen, wenn eine große dominante Macht in der Welt sich langsam über mehrere Jahrzehnte zurückzieht. Vielleicht ist das die Zeit, in der wir leben.
Gut, beginnen wir mal zuerst mit der Schweiz. Sie haben im Sommer die Expertengruppe zur Bankstabilität geleitet und diese Expertengruppe hat im September einen Bericht zur Übernahme der Credit Suisse durch die UBS verfasst und natürlich darüber hinaus zu den Fragen, wie eben die Bankenstabilität in der Schweiz und wahrscheinlich darüber hinaus besser gewahrt werden kann. Was waren die Konklusionen dieser Expertengruppe?
Nun, die Situation in der Schweiz ist nach der Übernahme der Credit Suisse durch UBS deutlich anders, oder? Wir haben jetzt nur noch eine globale große Bank in der Schweiz. Das bedeutet, dass die Möglichkeit, die jetzt genutzt worden ist, dass man die kranke Bank unter die Fittiche der gesunden Bank stellt, die wird nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch die UBS kann ein größeres Problem entwickeln und dafür müssen wir gerüstet sein. Die Expertengruppe ist zum Schluss gekommen, dass die Aufgabe der FINMA schwieriger geworden ist und die FINMA deshalb gestärkt werden muss. Das ist mal die erste wichtige Schlussfolgerung. Und die zweite ganz wichtige Schlussfolgerung ist, dass wir alles daran setzen müssen, dass die UBS, wenn es denn soweit, wenn es nötig wird, tatsächlich auch abgewickelt werden kann. Die Chancen stehen gut, dass man das machen kann, aber es gibt ein paar Stolpersteine, die noch aus dem Weg zu räumen sind.
Und im Prinzip das Too Big to Fail bei der Credit Suisse jetzt im Frühling, hat das aus Ihrer Sicht funktioniert oder nicht funktioniert?
Ja, ich glaube, man muss einfach verstehen, was das Too Big to Fail Regime eigentlich will. Es ist nicht so, dass man Bankenkrisen damit verhindern will oder kann. Das Too Big to Fail-Regime ist dafür da, sicherzustellen, dass die Steuerzahler und der Rest der Wirtschaft nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn eine große Bank untergeht. Und das ist in der Tat gelungen. Die Folgen für die Schweizer Wirtschaft, für die globale Wirtschaft des Unterganges der CS sind sehr überschaubar.
Gut, dann stand eigentlich der Untergang der Credit Suisse in einem Zusammenhang mit den steigenden Zinsen, mit der Inflation. War das irgendwie eine Reaktion an einem schwachen Glied der Finanzkette aufgrund eines veränderten Umfelds, oder ist der Verlust der Preisstabilität und der temporäre Verlust der Preisstabilität ganz unabhängig davon zu sehen?
Also die Zunahme der Zinsen war ein wichtiger Faktor bei den Bankenkrisen, die wir gesehen haben in den USA, die Silicon Valley Bank und die Signature Bank und diese Banken. Die hatten das Zinsrisiko nicht im Griff. Bei der Credit Suisse lag die Ursache an einem ganz anderen Ort. Die Credit Suisse hatte wirklich ein Managementproblem, das viele Jahre andauerte. Die waren bei jedem Skandal dabei. Der Turnaround-Plan wurde von vielen als nicht sehr glaubwürdig erachtet, weil die Bank mehrere Jahre noch Verluste geschrieben hätte. Also das Problem bei der Credit Suisse war tatsächlich anders. Die Ursache war anders als bei den Krisen in den USA, die sehr viel mehr mit der Geldpolitik zu tun hatten.
Atmosphärisch hat es natürlich nicht geholfen, oder?
Nein, auch in
den USA Banken in Schieflage geraten, natürlich. Hat das so ein bisschen eine höhere Aufmerksamkeit erzeugt. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Die Inflation ist ja doch recht deutlich zurückgekommen in den letzten Quartalen, sage ich jetzt mal. Denken Sie, dass wir zumindest die Preisstabilität in den USA, in Europa und in der Schweiz wieder zurückerhalten in den nächsten 12 Monaten?
Ja, also in der Schweiz habe ich eigentlich wenig Sorgen. Die Nationalbank hat ein wichtiges Ziel, hat mehrere Ziele, aber ein sehr wichtiges Ziel ist natürlich der Erhalt der Preisstabilität, und sie hat schon noch etwas Pulver im Köcher, oder also nein, eigentlich müssen wir sagen Pfeiler im Köcher.
Pfeil im Köcher,
ja, genau. Also da habe ich jetzt wenig Sorgen eigentlich. Ich glaube, die Preisstabilität in der Schweiz ist nicht wirklich gefährdet. In den USA ist der Rückgang auch schneller, als man gemeint hat. Würde ich auch meinen, die Preisstabilität sollte so mittelfristig sich wieder einstellen. Europa ist ein schwierigeres Pflaster, weil dieser Währungsraum einfach sehr heterogen ist. Und die Europäische Zentralbank mit ganz verschiedenen Volkswirtschaften hantieren muss. Der Wirtschaftsraum ist weniger integriert als in den USA. Und das macht die Lage schon sehr schwierig.
Eigentlich ist ja Inflation auch ein Faktor, der hilft, die Staatsverschuldung abzubauen. Ein Stück weit ist der Wert von Schulden sozusagen, der reale Wert von Schulden nimmt ab, wenn die Inflation steigt. Darüber gelagert war natürlich die Pandemie und andere Krisen. Die Energiekrise hat in Deutschland zum Beispiel für Zahlungen des Staates zur Abfederung der höheren Energiekosten geführt. Wie steht es denn um die Staatsfinanzen auf der Welt, wenn man das alles zusammennimmt?
Also vielleicht etwas voraus, die Inflation kann schon helfen, Schulden abzubauen, aber Sie müssen sehen, dass die Laufzeit der staatlichen Schulden ist nicht immer sehr lang. Oder wenn Sie eine Laufzeit haben von 5-6 Jahren, dann müssen Sie diese Schulden refinanzieren. Sie haben jedes Jahr einen Teil der Schulden, den Sie refinanzieren müssen. Und wenn die Inflation ansteigt, dann nehmen auch die Zinsen zu, und dann haben Sie
das Problem dicke Ende nicht. Kommt dann genau, trotzdem
genau,
sozusagen.
Ein bisschen später. Ein bisschen später, es ist nicht wirklich eine nachhaltige Lösung Ihrer Schuldenproblematik. Was wir festgestellt haben, was alle feststellen, ist, dass die Staatsverschuldung massiv zugenommen hat seit der globalen Finanzkrise. Es hat mehrere Gründe. Natürlich Pandemie ist sozusagen das Letzte, das dazu geführt hat. Aber die Geschichte hat schon viel vorher angefangen. Mhm. Die Schulden sind explodiert, als die Zinsen sozusagen auf Null oder in der Schweiz sogar unter Null gefallen sind. Dann hat die Staatsverschuldung massiv zugenommen, interessanterweise nicht in der Schweiz, mhm. aber in fast allen industrialisierten Ländern hat die Staatsverschuldung ab diesem Zeitpunkt massiv zugenommen. Und das ist ein globales Phänomen. Wir haben heute Schuldenquoten von 100% des jährlichen BIP, sind heute überhaupt keine Ungewöhnlichkeit mehr.
Also für die USA zum Beispiel, ja, genau. Oder auch in Italien, Frankreich.
Genau, ja. Und ja. Japan 250% und so. Das war vor 20 Jahren völlig undenkbar.
Dann ist natürlich auch die Alterung der Bevölkerung, also die Stabilität der Altersverteilung ist sozusagen auch etwas angekratzt und hängt natürlich auch mit den Aussichten für die Staatsverschuldung zusammen. Wie dominant ist dieser demografische Faktor?
Das ist extrem wichtig und man muss dazu sagen, diese impliziten Schulden aus der Sozialversicherung sind in den offiziellen Staatsverschuldungszahlen nicht unbedingt drin. Es kommt darauf an, das machen nicht alle Länder gleich, aber die sind, normalerweise sind die nicht drin. Und das sind erhebliche Schulden, auch in der Schweiz. Mhm. Die AV ist, hat natürlich, stellt letztlich eine Staatsschuld dar, weil es ist ein Versprechen an die heutige Generation, dass sie später AV-Renten erhalten werden. Und das muss dann finanziert werden.
Eben nicht all diese künftigen Verpflichtungen sind in der Staatsverschuldung als Zahl einbezogen. Genau. Also man muss da eigentlich schon sehr überlegt rechnen, welche Schulden und welche Verpflichtungen man dann einbeziehen will. Also jetzt haben wir doch recht beanspruchte öffentliche Haushalte aufgrund der Finanzkrise, der Pandemie, auch aufgrund der Verschiebung des Anteils der arbeitstätigen Bevölkerung. Wir haben teilweise auch in vielen Ländern inzwischen recht hohe Steuern. Also die Probleme durch höhere Steuern zu lösen ist auch nicht so ein einfacher Weg oder durch noch höhere Steuern zu lösen. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber auch eben Klimakrise. Wir haben den Verzicht auf oder den Boykott von russischem Gas, für einige Länder ein sehr schmerzhafter Einschnitt. Also der Staat hat irgendwie, oder viele Staaten haben eigentlich wenig finanziellen Spielraum. Gleichzeitig möchte man große Herausforderungen bewältigen bei Klima und Dekarbonisierung der Energieversorgung. Wie wird das gehen? Was wird passieren? Was denken Sie?
Nun, ich kann Ihnen nicht sagen, was passieren wird. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass Staatsschulden können natürlich verschieden gelöst werden. Wenn man genügend Zeit hat, kann man die mit der Zeit abbauen, mit einem Regime, in dem man staatliche Aufgaben reduziert und wieder mehr in die Privatwirtschaft machen lässt. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist selbstverständlich Besteuerung. Wir dürfen nicht vergessen, wenn Sie sich das genau überlegen, Staatsschulden heute ist nichts anderes als eine Besteuerung der nächsten Generation. Also ich meine, weil irgendjemand muss diese Obligation nachher finanzieren.
Grundsätzlich schon, aber wenn natürlich das Investment des Staates so gut war mit dieser Finanzierung, dass es dann leicht wird, die Schulden später zurückzuzahlen, dann könnte es ja gut gewesen sein, aber es ist eigentlich wie ein unternehmerisches Risiko.
Das ist richtig. Also man muss ganz klar unterscheiden, von welchen Staatsausgaben wir sprechen. Wenn wir einfach Renten auszahlen, ist das nicht wirklich eine Investition, oder?
Ja.
Das ist ein
Konsum.
Genau. Wenn wir einen Tunnel bauen, der tatsächlich die Verkehrseffizienz verbessert, dann ist das eine Investition. Falls dieser Tunnel dann auch tatsächlich genutzt wird, oder? Also genau, das ist absolut richtig. Eine Möglichkeit, mit Staatsschulden umzugehen, ist natürlich, sie einfach nicht mehr zu bezahlen. Das ist dann ein Staatsbankrott. Das sehen wir natürlich immer wieder. Das in Argentinien hat das eine gewisse Tradition. Das ist in der Geschichte ist das immer wieder passiert. Ich möchte da nicht den Teufel an die Wand malen, aber es ist, glaube ich, etwas, das man einfach nicht vergessen darf. Das ist auch eine Möglichkeit.
Oder? Genau. Das ist die sozusagen die Ultima also nicht Ultima Ratio vielleicht, aber das ist der unausweichliche Endzustand, wenn alles scheitert. Ja.
Genau.
Ja, ja. Ja, dann haben wir in der Schweiz und auch in Deutschland jetzt viel diskutiert, die Schuldenbremse. Das wirkt ja auf den ersten Blick sehr tugendhaft, dass man sagt, wir versuchen, alle Staatsaufgaben aus den laufenden Steuereinnahmen zu bewältigen. Also wenn man das ganz extrem umsetzt, dann hat der Staat eigentlich gar keine Schulden. Und jetzt ist in Deutschland mit diesem Urteil des Verfassungsgerichts in Karlsruhe die ganze Buchungsusanz bei der Erarbeitung des Haushalts, des Staatshaushalts durcheinander gekommen. Und natürlich kommt jetzt auch die Definition, also die Ausprägung der Schuldenbremse zur Sprache. Oder man sagt dann nicht, man will die Schuldenbremse abschaffen, weil irgendwo klar, eine gewisse Disziplin braucht es bei den Ausgaben immer. Aber es wird in Frage gestellt, was Sinn und Zweck und Ausgestaltung einer Schuldenbremse sein soll oder und unter welchen Umständen sie etwas gelockert wird. Wie ist das für die Schweiz? Also gehen wir jetzt wirklich in Richtung, dass der Staat sozusagen das Ziel hat, gar keine Staatsanleihen mehr zu emittieren, oder wie ist das Szenario, oder was ist der Wunsch der politischen Gesetzgebung letztlich?
Also die Schuldenbremse ist, ich verstehe Schuldenbremsen als ein Mittel, die Parlamente oder der Souverän in der Schweiz dem Parlament auferlegen, um das Parlament zu zügeln. Es ist wie in einem gewissen Sinn es ist eine Verpflichtung, die das Parlament sich selber gibt.
Ja.
Um nicht
die Ausgabendisziplin zu
haben. Genau, ja. Genau. Ich meine, wir haben eine Schuldenbremse im Prinzip auch in den USA. Mhm. Dort ist es zu einem politischen Spielball geworden, wo wir alle paar Monate wieder eine politische Verhandlung haben. Ist nicht das beste System, scheint mir. Aber im Prinzip hat man auch dort eine Schuldenbremse. In den USA ist es etwas absurd, weil das Parlament dann sagt, ja, dann bezahlen wir einfach die laufenden Rechnungen nicht mehr, aber das sind Ausgaben, die das Parlament ein Jahr vorher oder 10 Jahre vorher oder 5 Jahre vorher bereits bewilligt hat. Mhm. Also dort ist es wirklich unsinnig.
Eigentlich ein Zahlungsausfall des Staates, wenn man so will, ja, in einem gewissen Sinne.
Das wäre ein Zahlungsausfall, das wäre massiv schlimm, oder? Mhm. Aber in den USA ist es wirklich widersinnig, weil es ist das gleiche Parlament, das die Ausgaben beschlossen hat und dann ein Jahr später sagt, jetzt bezahlen wir die Rechnung nicht.
Die Auszahlung verweigert,
genau,
sozusagen.
Das ist wirklich absurd.
Ja, ja.
In der Schweiz ist das System eigentlich sehr schlau aufgebaut, weil man hat einen dämpfenden Faktor, wo man, je nachdem wie die Konjunktur läuft, kann man gewisse Schulden machen. Wenn die Konjunktur gut läuft, muss man Schulden zurückbezahlen. Es ist alles in allem auch ein hartes System, weil es bedeutet, dass im Schnitt das ganz, ganz langfristig die Staatsschulden in der Schweiz auf Null gehen. Es ist wirklich ein hartes System, aber es hat sich sehr bewährt eigentlich. In Deutschland ist jetzt halt die Frage, wie ernst das die deutsche Politik die Schuldenbremse nehmen will. Schauen Sie, ich meine, man kann auch zu streng sein mit Schulden, selbstverständlich. Man braucht, glaube ich, schon ein gewisses Augenmaß. Man muss eben auch nicht vergessen, die Schuldenbremse bezieht sich nur auf diese Form von Buchhaltung, in der gewisse Schulden gar nicht drin sind. Mhm. Also man darf das nicht allzu religiös nehmen. Oder?
Mhm. Ja, es entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass dann diese Gesetzgebung zur Schuldenbremse, ist natürlich ein Gesetz, in einem Rechtsstaat kann man diese Dinge nicht einfach über Bord werfen, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Und dennoch ist halt die Diskussion jetzt aufgekommen, wie man das im zum Wohle der Nation letztlich handhaben soll.
Aber schauen Sie, wirklich, es ist wirklich, wir müssen uns bewusst sein, man kann schon mehr Schulden machen, aber das bedeutet nichts anderes als, Ihre Kinder werden mehr Steuern bezahlen.
Letztlich schon, außer eben die Projekte, die man macht, sind dann so gut, dass es dann einfach ist, es zurückzuzahlen.
Genau. Ja.
Das ist die Hoffnung, die man natürlich immer in Aussicht stellt bei jeder Ausgabe. Die stirbt zuletzt. Jetzt haben wir über so viele Probleme gesprochen, damit wir nicht depressiv werden. Ein Blick auf die Finanzmärkte. Trotz allem ist die Börse doch einigermaßen im Plus. Also die Renditen von Anlagestrategien, die üblich sind, ausgewogen oder Einkommen, also übliche, hochdiversifizierte Anlagestrategien haben Renditen so im Bereich von 2 bis 4,5%. Eigentlich das, was sie im Durchschnitt das pro Jahr liefern sollten.
Was man früher mit Obligationen hatte, ja.
Was man früher mit Obligationen hatte, aber das sind so die Renditen, die man eigentlich erwarten darf. Klar, wenn man es nach Abzug der Teuerung anschaut, ist es weniger, aber dennoch, im Vergleich zu den vielen Problemen, die wir besprochen haben, sind die Börsen und die Unternehmen eigentlich recht optimistisch, oder? Also ich sag dann halt, die Stimmung ist schlechter als die
Welt wirklich ist.
Als die Welt oder die Zahlen an den Börsen oder das Verhalten der Unternehmen und die Ergebnisse der Unternehmen, wenn man das in den USA, in Europa und in der Schweiz anschaut, sind eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man das vergleicht mit den vielen sehr prominenten Krisen, oder?
Ja, ja.
Wie sehen Sie das? Ist das für Sie erstaunlich oder sind die Krisen vielleicht dann doch nicht so durchdringend, dass man das ganze Substrat der Wirtschaft hier angesteckt hat?
Also ich kann keine Prognosen abgeben, nein. Aber die guten Renditen dieses Jahres muss man vielleicht auch vor dem Hintergrund des schrecklichen Jahres letzten Jahres sehen.
Das stimmt natürlich,
es ist in einem gewissen Sinn eine Erholung.
Eine Erholung, ja.
Was das absolut bedeutet, ist, scheint mir nicht so ganz klar, oder? Wir hatten ein sehr schlechtes Jahr letztes Jahr und jetzt geht es halt wieder, etwas normaler. Ich weiß nicht, wie optimistisch das wirklich ist.
Okay. Also, wir sind zumindest froh, dass diese Erholung dieses Jahr zu einem gewissen Teil die Verluste vom letzten Jahr kompensiert. Ich erinnere mich natürlich auch an die 90er Jahre, an die Nullerjahre und da war die Welt natürlich auch stets voller sehr bedrohlicher Probleme.
Immer.
Und die Börsen waren eigentlich in den 90er Jahren extrem gut. Also man kann nicht eins zu eins von diesen Dingen auf das Verhalten der Märkte schließen. Das ist manchmal etwas paradox, ist auch erstaunlich. Gut, dann glaube ich, mit diesem Ausblick, der vielleicht etwas versöhnt mit den ganzen Themen, bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch.
Ja, danke für das angenehme Gespräch.